Ich habe die große Freude gehabt, den Predigttext selber rauszusuchen. Das ist immer ein bisschen kompliziert. Und dann habe ich geguckt, was eigentlich für heute dran wäre. Und heute wäre ja Erntedankfest. Und dann fand ich den irgendwie doch passend. Weil da geht es auch um Opfern. Und ihr opfert ja schon treu und beständig seit fast 30 Jahren für uns. Und um einem kleinen Missverständnis vorzubeugen, also das geht jetzt eh darum, dass ihr heute mehr für uns opfert. Das war einfach bloß so eindeutig. Wir finden den Text im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, ab Vers 6. Das aber sage ich euch, wer spärlich sät, wird spärlich ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Gott aber hat die Macht, euch jede Gabe im Überfluss zu schenken. So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt immer noch mehr als genug, anderen reichlich Gutes zu tun. So heißt es ja in der Heiligen Schrift, er verteilt Spenden unter den Armen, seine Gerechtigkeit steht fest für immer. Gott gibt den Samen zum Säen und das Brot zum Essen. So wird er auch euch den Samen geben und eure Saat aufgehen lassen. Euer gerechtes Handeln lässt er Ertrag bringen. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Und aus eurer Freigebigkeit entsteht Dankbarkeit gegenüber Gott, wenn wir eure Gaben überbringen. Denn die Ausübung dieses Dienstes lindert nicht nur den Mangel, an dem die Heiligen leiden, sie ist auch deshalb so wertvoll, weil sie große Dankbarkeit gegenüber Gott bewirkt. Weil ihr euch in diesem Dienst so bewährt habt, werden sie Gott loben. Denn daran sehen sie, dass ihr euch gehorsam zu der guten Nachricht von Christus bekennt. Und an eurer Freigebigkeit merken sie, dass ihr mit ihnen und allen Gemeinschaft haltet. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun. Denn sie haben erkannt, dass Gott euch in so reichem Maß seine Gnade geschenkt hat. Dank sei Gott für seine Gabe, die so unbeschreiblich groß ist. Das Kapitel 9 hier, das war jetzt das Ende vom Kapitel 9. Kapitel 8 und Kapitel 9 sind Einladung an der Spendensammlung teilzunehmen für die Gemeinde in Jerusalem. Da ging es auch im 1. Korintherbrief schon drum. Das ist ein Thema, damit war der Paulus mindestens ein Jahr schon unterwegs. Und jetzt in seinem 2. Brief macht er da nochmal Werbung dafür und argumentiert und sagt, das ist nötig und jetzt sammelt doch, weil ihr habt es ja schließlich vor einem Jahr schon versprochen. Und dann als Zusammenfassung von diesen 2 Kapiteln kommt unser Text. Wenn man das jetzt mit schwäbischen Ohren hört oder mit elblerischen Ohren, dann denkt man zuerst, hat dir Blitz, die hätte doch genau etwas schaffen, dann berichtet sie unser Opfer et. Man weiß nicht, warum die Gemeinde in Jerusalem verarmt war. Da können es verschiedene Gründe geben, aber der Paulus schreibt da nichts dazu. Das finde ich schon mal interessant. Es geht also offensichtlich beim Spenden nicht darum, warum der andere jetzt etwas braucht. Es geht darum, der braucht etwas und ich kann etwas gehen. Es gibt Leute, die sagen, wahrscheinlich waren die Christen unter den Juden mit der Zeit so geächtet unter den anderen, dass die mit denen kein Geschäft mehr gemacht haben. Also die Juden haben mit den Juden Christen nicht mehr wollen. Und deshalb sind die in Not gekommen. Das wäre eine mögliche Erklärung. Die Brisanz von der Spendesammlung versteht man, wenn man sich überlegt, wie viel im Neuen Testament und in den Briefen von Paulus das drum geht, dass das Verhältnis zwischen Judenchristen und Heidenchristen passt. Die haben ja offensichtlich gar nicht so richtig gleich miteinander kennen. Die Judenchristen waren Heidenchristen nicht gut genug. Da ging es darum, ob die sich jetzt auch noch beschneiden lassen müssen zuerst und Juden werden und dann erst Christen sein können. Da ging es darum, um die ganze Reinheitsgebote. Vielleicht war das für manche sogar eine Herausforderung in Jerusalem, das unreine Geld von den Heiden anzunehmen. Und für die Korinther war das eine Herausforderung, weil die haben ja das genau gewusst. Die haben ja genau gewusst, also die nehmen uns jetzt so für ganz voll. Und jetzt sollen wir für die auch noch opfern. Unser Text hat zwei Teile. Wenn man das so runterliest, dann geht es immer ein bisschen hin und her mit Argumente und Auswirkungen und so. Und ich mag probieren, das ein bisschen so auseinander zu dröseln, dass man die einzelnen Fäden sieht. Der erste Teil, da geht es grundsätzlich darum, um Geber, um Abgeber, um Weggeber, um Spender. Und da kriegen wir ein paar gute Tipps. Der erste, der gefällt uns. Das soll freiwillig sein, also es gibt keine Richtwerte. Ich war mal in einer Kirche in Paraguay, da stand vorne dran der Satz vom Alten Testament, man soll der Zehnte gehen. Der Pastor, der hat aber auch das Opfer als Zahltag gekriegt. Also wenn die gut geopfert haben, hat er mehr verdient. So ist es bei uns nicht. Bei uns gibt es keinen Richtwert. Wer gibt, der gibt freiwillig. Nach eigenem Ermessen. Fröhlich steht da drin. Ein fröhlicher Geber hat Gott lieb. Das ist der erste Grundsatz. So wie man es sich vorgenommen hat, wie man denkt, so soll man gehen. Also lasst euch heute kein schlechtes Gewissen machen von mir. Das zweite ist, man soll geben in dem Wissen, dass man von Gott beschenkt wurde. Alles, was wir haben, haben wir von Gott gekriegt. Und in dem Wissen soll man auch abgeben und weitergeben. Da steht, Gott gibt genug für uns selber und immer noch ein klein bisschen drauf, dass man abgeben kann. Wo der Paulus das da in unserem Text nochmal schreibt, da zitiert er es aus dem Kapitel davor. Und da schreibt er, ihr habt alles im Überfluss. Und dann kommt eine Liste. Und jetzt, wo es um Spenden geht, dann sollte man ja denken, jetzt fängt er an. Äcker, Häuser, Geld, Konto, Essen im Kühlschrank. Aber da kommt gar nichts von dem, was man erwartet. In der Liste, da kommt, ihr habt Glaube im Überfluss. Ihr habt die Fähigkeit zu reden. Ihr habt Erkenntnis Gottes. Also ihr versteht die Bibel. Bei euch ist großer Einsatz und ihr habt gegenseitige Liebe. Und deshalb könnt ihr spenden. Also nicht, weil ihr so viel Geld habt, sondern der Paulus sieht unser Leben irgendwie als Ganzes. Weil Gott uns rundum versorgt. Mit Liebe Menschen um uns herum, mit Gaben, mit Fähigkeiten, mit einer Beziehung zu ihm und Erkenntnis, wahrscheinlich meint er da, dass wir ja erkennen, dass Gott auch seinen Sohn für uns gegeben hat. Und das war nicht wenig und nicht billig. Also wissend, dass wir von Gott beschenkt sind, ist das zweite Kriterium. Das dritte, was er schreibt, ist, wir sollen spenden unserem Stand entsprechend. Das liest man nicht so schnell raus, das kommt da davor, dass da ein Vers drin ist, der ist ein bisschen holprig, da weiß man geschwind nicht, wen meint er. Das ist, wo er schreibt, er verteilt Spenden unter die Armen, seine Gerechtigkeit steht fest für immer. Da geht es nicht um Gott, da geht es, das ist ein Zitat vom Psalm 112, und im Psalm 112, da geht es um den ganz normalen Gottesfürchtigen. Und ein Kriterium von dem ist, dass er Spenden verteilt unter die Arme. Also weil er gottesfürchtig ist, verteilt er Spende unter die Arme. Weil wir fromm sind, weil wir Christen sind, spendet mir. Unserem Stand entsprechend. Da heißt es in unserem Text, als Gerechte. Gerecht meint aber in dem Fall Menschen, die im Wille Gottes leben möchten. Das ist in dem Fall ein Gerechter. Und zum Wille Gottes gehört offensichtlich, dass wir von dem, was er uns anvertraut hat, auch weitergeben. Also, dass man sich das bewusst ist. Unserem Stand entsprechend heißt aber auch gescheit. Die meisten von uns sind ja schon über 40 oder manche. Und mit 40 wird man hier offensichtlich gescheit unter den Schwaben. Und gescheit spenden heißt im Wissen, dass wenn wir etwas geben, Gott es uns wieder zurückgibt. Das steht da. Wie man sät, so wird man ernten. Und wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Und wer kärglich opfert, braucht sich nicht wundern, wenn Gott es merkt und sagt, ja, der geht ja sowieso nichts weiter, dann brauche ich auch da, kann man da Hahn ein bisschen zudrehen. Dann kommt der zweite Teil von dem Text und da geht es um die Auswirkungen vom Spender. Und interessanterweise wird da 7 aufzählt und 3 von diesen 7 bloß sind, wie sich das beim Empfänger auswirkt. Und 4 Auswirkungen sind es für den, der man spendet, für den Geber. Das erste beim Empfänger ist natürlich, dem wird geholfen. Mit dem wird es besser. Wenn er Hunger gehabt hat und dann etwas kriegt, dann hat er nachher keinen Hunger mehr. Und das zweite ist, dadurch wird er dankbar. Wenn man sich das vorstellt, so ein Familienvater in Jerusalem, in der Gemeinde, man Kinder hat, vielleicht 4 oder 7, und nicht weiß, was er denen zum Essen bringen soll, dann betet er, und wenn noch etwas kommt, dann ist man dankbar. Und zu dem dankbar werden gehört auch, dass der Glaube gestärkt wird. Wenn mir spendet, passiert auf der anderen Seite, dass der Glaube von deinen Leuten, die Gott darum gebeten haben, gestärkt wird, weil das ist für die ziemlich sichere Gebetserhörung. Dritte, was beim Empfänger passiert ist, dass der eine Beziehung sucht, zu dem er gespendet hat. Der wird nicht nur Gott dankbar, der wird auch dem Spender dankbar. Das stimmt übrigens, können wir aus eigener Erfahrung sagen. Er liebt und er fängt an, damals, die konnten ja nicht einen Brief schreiben oder auch schon in der Psyche machen oder einen Heimatdienst. Die haben ihre Beziehung ausgedrückt, indem sie Fürbitte da haben, für die, die gespendet haben. Also 3 Konsequenzen für den, der es kriegt. Und jetzt kommen noch 4 Folgen für den, der spendet. Das erste ist, Gott gibt dann wieder. Also wenn wir spendet, dann kriegen wir von Gott wieder was anvertraut. Das zweite ist, durch das, was wir abgeben, bekennen wir uns zu Gott. Durch das, dass wir von dem, was wir haben, etwas hergeben, erklären wir, ich bin nicht von meiner Rente abhängig, ich bin nicht von meinem Zahltag abhängig, ich bin nicht von meinem Acker abhängig, ich bin von Gott abhängig. Also hergeben ist auch ein Ausdruck von unserem Glauben. Weil das zeigt, wem wir Vertrauen entgegenbringen. Das zweite ist, der Geber bekennt sich zu den Leuten, die es nachher kriegen und sagt da damit, mir kehre doch zusammen. Vorher ging es darum, als der Jürgen da neben uns gesessen ist und der Jochen ihn wieder ein Stückchen weggesetzt hat, hat er gesagt, ihr seid doch nicht euer Haushalt. Und dann habe ich gedacht, ja doch, wir sind doch euer Haushalt. Die Kirchengemeinde hat doch euren Haushaltsplan. Und genau das wird da ausgedrückt. Wir sind eine Familie. Wir haben einen Haushaltsplan. Wenn meine Geschwister etwas fehlt, egal wo auf der Welt, und ich da dafür abgebe, dann identifiziere ich mich ja mit denen und sage, ihr gehört zu Jesus und wir gehören auch zu Jesus. Und das dürft ihr jetzt morgen, weil wir geben was von uns für euch. Der Spender als nächstes zeigt, dass Gott ihm reichlich Gnade geschenkt hat, steht da drin. Also wenn ich hergib, dann schwätzt das und das sagt, dass ich weiß, Gott hat mich versorgt, er ist mir gnädig, nicht nur am Sünden vergeben, sondern rundum hat er mich versorgt. Und deshalb kann ich auch was hergeben. Habe ich jetzt alle? Ja. So viel zu unserem Text. Jetzt müssen wir noch ein bisschen miteinander überlegen, was macht das mit uns? So ein paar Worte zur schwäbischen Seele vielleicht. Ich bin Edreich. Der wird wahrscheinlich oder ziemlich sicher alle von euch sagen. Ich bin noch Edreich. Reich sind andere. Reich ist man vielleicht sturgert. Aber auf der Alp ist man Edreich. Auf der Alp gibt es noch Worte, also die hat man nicht mehr ganz so oft, aber die hat man vor einer Weile noch gehört, man geht gestuben oder man geht gelichter. Weil man so wenig gehört hat, dass man zum Nachbar oder zum Vetter im Arbeitstisch, zum daheim das Brennholz sparen. Oder zum daheim die Kerze sparen. Dann ist man gelichter, weil dann hat der andere die Kerze abbrennt und dann hat man das eigene gespart. Und irgendwie fühlen wir uns ja immer noch ein bisschen so. Also auf der Alp ist man nicht reich. Reich sind andere. Und hergehen können dann auch die anderen. Wer ist denn reich und wer ist arm? Wenn man die Weltbank fragt, die sagen, Armutsgrenze ist bei $2 pro Person und Tag im Moment. Also 2 Euro am Tag pro Person, wenn man 3 Kinder hat, ist man 5 Leute in der Familie, 5 Leute brauchen $10 am Tag. Wenn du weniger hast, bist du arm. Das ist ein bisschen einfacher. Und manchmal, je nachdem, wo man wohnt, aber nicht ganz zutreffende Definition. Aber das heißt, wahrscheinlich sind, wenn man die Definition nimmt, von uns alle reich. Weil wir haben mehr als 300 Euro für eine 5-köpfige Familie im Monat. Es gibt auch so eine Definition, wer ist reich? Und ich gehe, wer das Essen für heute schon nachgekriegt hat und das Essen für morgen schon im Haus. Wer einen Kühlschrank besitzt und dazu nur ein Bankkonto, der ist reich. Müssen wir schön überlegen. Hat es genug Nudeln für übermorgen? Bei unserem Umgang mit den Indianern habe ich nur eine andere Definition gelernt von arm und reich. Arm ist, wer genau weiß, wie viel Geld er hat. Weil arme Leute rechnen müssen und kalkulieren und überlegen, wann kommt das nächste Mal etwas und wie oft muss ich bis da noch einen neuen laden, wissen die genau, wie viel sie im Geldbeutel haben. Die wissen, wie viel sie wert sind, also mit ihrem ganzen Klumpatsch. Und reiche Leute, ist meine Beobachtung, die wissen nicht, wie viel sie haben. Also die, man hat halt genug, aber man weiß nicht, wie viel das ist. Wisst ihr, wie viel euer Haus wert ist? Wisst ihr, wie viel euer Äckerle wert ist? Wisst ihr, wie viel Grad euer Auto wert ist? Man weiß alles so ungefähr. Wisst ihr, wie viel auf dem Konto ist? Wenn wir ganz ehrlich sind, dann können wir jedes Mal sagen, wir wissen, wie viel im Geldbeutel ist. Man guckt halt, dass etwas hat, wenn man aus dem Haus geht und das ungefähr lange geht. Aber man zählt nicht so ganz genau. Warum nicht? Weil wir reich sind. Und Gelichter und Gestuber ist von uns noch niemand. Das war vor dem Ersten Weltkrieg. Wir sind reich beschenkt von Gott. Das macht uns dankbar, aber das macht uns auch freigebig. Ich bin da letztens einmal dritte Weltlade vorbeigelaufen und habe da die Karte gesehen. Umarmung steht da drauf. Und weil das vor einem dritte Weltlade war, habe ich verstanden, dass das Wort ja ziemlich zweideutig ist. Also man kann sich umarmen, man kann aber auch eine Umarmung machen, indem man vom eigenen abgibt und dem Armen etwas gibt. Dann wird umgearmt. Ich werde ein bisschen ärmer und der wird ein bisschen weniger arm. Und das drückt ziemlich genau das aus, was der Paulus da sagt. Weil durch das, was mir geben, Beziehungen sich klären. Meine Beziehung zu Gott, ich bin dankbar, ich erkenne an, dass er mich genug versorgt hat. Und meine Beziehung zum Nächsten, dem ich helfe und mit dem ich dadurch auch Beziehung baue. Und das geht halt in dem Fall heute bei dem Text über den Geldbeutel. Amen.